Hallo Romeo. Ich habe leider deinen Nachnamen vergessen.
Salgado.
Rubia von Mais ist zu Gast bei uns. Vielleicht die erste Frage, Rubia, magst du uns über deine Person ein bisschen erzählen? Deine Lebenssituation, wie hast du in Brasilien gelebt? Was hat dich bewegt, nach Österreich zu kommen? Und wie ist das jetzt in Österreich so?
Ich finde es sehr interessant, wie du gesagt hast, Rubia von Mais, und da denke ich, das ist so fast ein Familiennamen.
Das heißt doch nicht Rubia Mais.
Naja, wenn das ein Begriff
genau,
ist.
Ja. Das ist dort ein bisschen Spaß. Ich bin schon seit sehr langem da, 18 Jahren, mit Unterbrechungen. Aber vor 18 Jahren von Rio nach Linz gekommen. Und warum?
Bist du Karaoke? Darf ich kurz unterbrechen?
Die gönnen mir das nicht.
So die gönnen das nicht.
Weil ich eben, also in Rio gibt es diese Bucht. Ne?
Ja.
Und meine Familie ist von Niterói. Niterói liegt auf der anderen Seite der Bucht. Und daher kann ich nicht sagen, dass ich Karaoke bin.
Okay.
Obwohl, kein Unterschied. Das ist nur so die Bucht dazwischen und die Brücke. Ne?
Okay.
Ich bin aus Niederrhein.
Ja.
Und das heißt, du bist in relativ jungen Jahren nach Österreich gekommen?
Ich war, ich glaube, 22, als ich gekommen bin. So halt mit dem Rucksack.
Und was hat dich bewegt?
Ich bin so in Brasilien, ich wollte immer weg. Es ist egal wohin, ich wollte weg. Ich habe studiert und dann war ich mit dem Studium fertig und immer so gearbeitet und sehr wenig Möglichkeiten. Und doch immer viel Arbeit, aber kaum Geld. Und ich wollte weg. Ist egal wohin, ich wollte weg.
Also jugendliche Neugierde.
Und dann war eine Freundin, also Freundin von einer Freundin, war hier in Linz als Au-pair. Und eines Tages habe ich sie angerufen, so ganz spontan, ohne zu planen. Und so, wenn ich kommen würde, was würdest du machen? Und so. Ja, und so bin ich gekommen.
Und was hat dich dann hier gehalten?
Ich glaube, die Sprache. Also, das war meine erste Leidenschaft in Österreich, war die deutsche Sprache. Und ich bin einfach wie besessen da geblieben und wollte diese Sprache besitzen, mir diese Sprache, ja, also das hängt sehr viel mit der Anthropophagie, ich weiß nicht, ob ihr damit...
Ich habe heute einen Text von dir gelesen, ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du uns das erklären mit der Anthropophagie?
Das hat mit einer Strategie zu tun, die im Modernismus, also von Künstlerinnen entwickelt worden ist, also gedacht worden ist. Da ging es darum, als Unterdrückten sozusagen, als Kolonisierten einen neuen Umgang mit der Kultur der Kolonisatoren, ne, umzugehen, mit der Kultur, mit dem Kanon, also eigentlich mit dem Kanon der künstlerischen Produktion. Was ist Kunst? Also diese ganze Definition über die künstlerische Tätigkeiten. Und die haben dann in einer sehr lustige, sehr, sehr Spaß bewegte Bewegung, also ist ein bisschen wiederholt, aber das war sehr viel Bewegung, eben diese Idee der Anthropophagie aufgegriffen von den Indianern, also dass die Indianer Kannibalen sind und so weiter, und eben festgestellt und das als hegemoniale Wissen sozusagen durchgesetzt, dass die Indianer nicht irgendwen gefressen haben, sondern bestimmten Menschen, die es würdig waren, gefressen zu werden. Und das haben sie dann auf die Kultur und künstlerische Produktion und Arbeit umgesetzt. Und meine Beziehung zu Europa ist eine absolute anthropophagische Beziehung. Mhm. Also das zu fressen, was mich interessiert und zu verdauen. Also heute als Migrantin, als hier ist absolut. Und damals auch schon, obwohl es mir nicht so bewusst war, meine Beziehung zur deutschen Sprache war eine anthropophagische Beziehung. Also ich kann diese Sprache nicht bekämpfen, ich muss sie fressen.
Und du bist Künstlerin?
Nein.
Was hast du studiert?
Ich habe Sprachen und Literaturwissenschaft studiert.
Und du hast dich persönlich als kolonialisiert gefühlt?
Ja, immer.
Immer?
Bis heute. Also ich bin ein Kolonisierter.
Und inwiefern hast du dich in Rio de Janeiro als kolonialisiert gefühlt?
Es ist, das hängt natürlich mit wirtschaftlichen, also so Kolonisation und sind da wirtschaftliche Faktoren im Spiel und die Vorschriften und die Parameter und die Welt anschauen und die beurteilen, also alles wird vorgegeben
von einer Metropole. Ich meine, in dem Sinn fühle ich mich praktisch auch kolonialisiert.
Ja, das würde ich euch auch empfehlen, euch so zu fühlen. Ja. Obwohl es heute natürlich etwas schwierig ist, und das ist auch für Brasilien so, wir haben natürlich jahrhundertelange so ganz klare Verhältnisse, ne? So Kolonialmacht und Kolonie zu sein. Und dann hat es sich geändert und die Beziehungen sind jetzt, also die Kolonialismus oder Postkolonialismus, das ist was anderes heute. Das sind nicht mehr wir reden nicht mehr über eine Kolonie. Ne? Es gibt Mächte, ne, ja. Sozusagen. Das ist was anderes. Und natürlich war das, also als ich bin im Jahr der Putsch auf die Welt gekommen. 1964, Militärdiktatur. Und da war die Macht der USA überall. Also das war diese Kolonisationswelle habe ich erlebt. Ne?
Sollen wir uns mit einer Musik dazwischen schalten? Ja? Hast du eine Lieblingsmusik oder was?
Ob ich was mit habe?
Ob du überhaupt, ob du was mit hast, ob du irgendwas gerne hörst, wo wir uns einschalten könnten oder so?
ich hab zufällig eine CD mit.
Okay, dann spiele ich schnell eine Nummer, während wir die CD finden, okay. Und dann spielen wir das. Aha. Super.
Weil du die Militärdiktatur angesprochen hast, wir sind ja da jetzt... Okay, wir kennen aus den Erzählungen der Eltern vielleicht die Nazi-Diktatur. Hast du da an die Militärdiktatur Erinnerungen oder wie war das, als Kind in einer Militärdiktatur aufzuwachsen?
Es war mir lang nicht bewusst, dass ich in einer Diktatur lebe. Meine Familie ist absolut konform, sehr katholisch und alle diese Werte, die eben während der Diktatur Familien, Eigentum und Religion, also das waren in meiner Familie stand nie in Frage. Nur ich habe das Glück gehabt, von einer anderen Familie adoptiert zu werden. Und das waren so Nachbarn von meinen Eltern, die eine Tochter gehabt haben, die genauso alt war wie ich. Und wir waren eben beste Freundinnen und so. Und ihre Eltern haben mich sehr gern gehabt und haben mir sehr viele Sachen erzählt und gezeigt. Und die waren Intellektuellen, Musiker, Akademiker, so Journalisten, sie waren sehr. und eben wurden von den Militären verfolgt. Die Frau war im Gefängnis. Also es gab sehr viele, es waren Links, also Marxisten. Und von ihnen habe ich immer eben sehr viel erfahren. Es war aber eine furchtbare Angst da. Und sie haben immer gesagt, das, was wir hier reden, dürft ihr nirgends reden. Und ich dürfte auch nicht in meiner Familie darüber reden, was sie mir alles erzählt haben. Und sie haben mir immer eben so Bücher gegeben und ich bin als Kleinkind regelmäßig zum Konzerte gegangen, Opern und ins Theater. Also das war eine Möglichkeit, die meine Brüder zum Beispiel nicht gehabt haben. Und mir, ich glaube, es war sehr entscheidend in meinem Leben, diese parallele Erfahrung. Ne? Und die, ich habe eben von der Diktatur selbst, ich habe diese zwei Welten gehabt und das war für mich sehr, als Kind sehr unverständlich, ich glaube auch. Viele Fragen waren offen und ich konnte viele Sachen nicht verstehen. Und dann in der Schule habe ich das hin und wieder mitbekommen, dass eine Lehrerin verschwunden ist oder ein Lehrer. Und dann an der Uni erst war das ganz klar. Weil da hab ich mich dann habe mich in die Studentenbewegung involviert und war eben so ÖH und so ähnliche Geschichten. Ich bin dann zur Partei gegangen, zur PT. Also da war ich 17, bin ich zur PT gegangen. War eine Zeit lang Trotzkisten und eben so in Widerstand. Ne? Und wir haben bei den Vorlesungen und so, haben wir immer gewusst, dass Spitzel drinnen waren und war eben unsere Arbeit immer herauszufinden, wer und so weiter. Also das waren nur die Sitzungen, die wir gehabt haben, so bei den Studenten vertreten. Und es war immer diese Angst. Und das war schon das Ende der Diktatur. Das war schon Anfang der 80er, so 82 war offiziell Ende der Diktatur, aber diese Reste waren noch da zu spüren. Und eben die Angst, man hat nichts gesprochen. Es war alles sehr kodiert und sehr, sehr viel Angst. Und so bin ich aufgewachsen. Und als ich hergekommen bin, das war sehr komisch am Anfang, weil ich immer Angst gehabt habe, klar zu reden.
Das heißt, du bist aus der Diktatur?
Direkt, praktisch. So nach
das Österreich. War Anfang der
also ich habe nur das, was sie als Transition so in Brasilien genannt haben, so zwischen Figueiredo war der letzte Militär an der Macht und dann sollte dieser Tancredo Neves, so, und der ist dann gestorben. So. Ich habe diese Zeit noch erlebt so, und dann bin ich nach Österreich gekommen. So mein ganzes Leben in Brasilien war unter der Diktatur. Und das prägt. Ich glaube, das prägt einen Menschen. Also die Angst und die Wut auch. Die Wut oder der Wut?
Wut.
Die Wut. Die Wut und...
Die Wut kann man aber auch oft auch in der Demokratie haben, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja. Und hier ist das, was ich oft, ich würde nicht sagen am meisten, aber sehr oft, und das ist etwas, diese Fähigkeit, Wut zu fühlen, zu erleben und auch die Gelernte, das ist keine persönliche Fähigkeit, das erlernt man, die Fähigkeit, sich zu empören. Und auch wenn es notwendig ist, wütend sich zu positionieren gegenüber das war wahrscheinlich das, was ich gelernt habe. Also in meinem Leben, mein ganzes Leben so in der Diktatur. Also sich zu empören, sich zu äußern.
Das hast du quasi gelernt in der Nachbarfamilie oder das hast du hier gelernt erst?
Das habe ich in dieser bei der Familie. Also. Und dann eben, als ich begonnen habe, mich politisch zu engagieren. Ne. und das in die Praxis. Mit vielen Kurven, eben so diese Ausflug über die Trotzkisten und sagt, so bin ich. Aber eigentlich die politische Arbeit, die konsequente politische Arbeit habe ich hier also dann begonnen. Also Wut und das Lachen. Ne? Und das ist etwas, das ich eigentlich schon von Brasilien mitgenommen habe.
Mhm.
Das Lachen. Und das kommt in eurem Text auch vor, also das Motto, ich glaube die Frage ist...
Lacht man in einfachen Hütten,
ja, genau.
Ehrlicher.
Das, so mit diesem in einfachen Hütten, so da bin ich etwas...
Skeptisch?
Sehr vorsichtig.
Ja. Und warum?
Weil sehr lang es, also diese Betrachtung der Armen als fröhlich,
ja.
Als Rechtfertigung für Ausbeutung eigentlich eingesetzt worden ist. Und da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Also die sind arm, aber glücklich. Ne?
Mhm.
Und das kann ich nicht so einfach, also das ist viel komplexer, was das Lachen bedeutet. Und was für muss man noch länger reden.
Ja, Popspionage aus dem Radio Froh mit Rubia Salgado und Astrid Esslinger. Bitte sehr.
Rubia, weil du jetzt diesen Satz aus dem Konzept angesprochen hast, du hast mir vorher erzählt, du hast das Konzept gelesen und hättest da einige Fragen an uns, oder?
Ja, ich finde es total sehr, sehr spannend, die Annäherung, diese Approach, also die ihr ausgesucht habt. Aber und bin eben auf Erinnerungen dann auch gekommen, wie ich dir draußen erzählt habe, und mich an meine Erfahrungen in Brasilien auch erinnert, als ich als urban, ja, sozialisiert, weiß, Akademikerin, Studentin damals und so weiter, zu bestimmten Orten, ja, im Nordosten Brasilien gefahren bin, na, Autostoppen und so weiter, und dann eben so Jericoacoara, so ähnliche abgelegenen Orten, und wie sehr ich fasziniert auch war von dem Lebensformen, so wie ihr schreibt, und von der Beziehung oder Verhältnis zur Zeit, die dort erlebt wird, gelebt wird. Nur, es war für mich sehr, und es wird immer schwieriger, wirklich ein Bild zu haben, worauf ich mich verlassen kann. Weil mein Blick ist sehr, schon sehr geprägt von bestimmten Zirkumstanzen, so bestimmten Fakten. Ja?
Umständen.
Und wie ihr das, so also mit welchem Blick ihr eben diesem Ort und diesen Menschen dort begegnet, aus welcher Perspektive, und die Gefahr natürlich der Idealisierung. Wobei ich auch überzeugt bin von verschiedenen Möglichkeiten, vom Lebensformen. Ich will jetzt nicht bestreiten, dass es nicht gibt, aber ich will das nur relativisieren. Also das sind eben unsere Blicke, die sehr konditioniert, sehr bestimmt sind, sehr bedingt werden. Ne? Und die Lebensrealität dieser Menschen. Ja? Also wie geht man damit um, wenn man krank ist in so einem Ort? Ne? Und ich habe so etwas erlebt dort. So der Mensch, der Freund, der mit mir dort war, ist krank geworden.
Mhm.
Ne? Und wir könnten ihn nicht transportieren weil um rauskommen muss man 3 Stunden, das war ein anderer, also in, noch nördlicher, so beim Äquator, mussten wir 2-3 Stunden durch diese Dunen fahren. Ja. Und ja, da stirbt man auch. Also, weil eben keine.
Das heißt, dein Freund ist gestorben?
Nein, der ist nicht gestorben, aber er könnte sterben. Ja. Und viele sterben auch so in dieser Situation. Und die jetzt zu relativisieren, zu sagen, ja, aber die Leute akzeptieren den Tod einfacher und das ist etwas Natürliches. Und das finde ich sehr kompliziert. Ne? Man stirbt, weil da kein Arzt ist. Man stirbt, weil nicht die richtigen Medikamente da sind. Und auch wenn die da wären, hätte man nicht das Geld, das zu kaufen.
Ja, aber ich denke, man hat kein Garantie fürs Leben.
Auf sag
ich jetzt
keinen
einmal.
Fall.
Also ich kann da rausgehen und mir fällt was im Kopf und ich bin tot. An das denke ich jetzt nicht wirklich.
Das Recht auf bestimmte Standards, denke ich schon, dass die Leute haben. Ja.
Na,
die und
Leute
sich stehlen können. Ja?
Ich habe jetzt nur an den das Einzelnen ist, gedacht, das kann mich genauso gut treffen oder so. Also, das habe ich gemeint, grundsätzlich. Man stirbt, wenn es zu weit ist, aus. Das tut natürlich die Situation.
Ja, wenn ein Stein auf meinen Kopf fällt, ist das ein Unfall. Ja?
Ja.
Aber wenn ich eine Krankheit habe, wie ein Darminfekt, ja, und mich
das
wirklich
ist klar, ja.
Bis und ich könnte, ich musste nicht daran sterben und ich sterbe trotzdem.
Ja, ja.
Und da ist ein großer Unterschied.
Ist ganz klar, ja. Ja.
Und das ist, was ich, also die Realität, wie ist wirklich die Realität dieser Menschen? Also ich kenne Baja Grande nicht, aber ich glaube, ist das an der Küste?
Ist an der Küste,
sind
ja.
Fischer, also ist ein Fischerdorf wahrscheinlich, oder?
Ja, wobei jetzt mittlerweile halt so sanft Alternativtourismus beginnt. Mhm. Ne?
Mhm. Ja, und das ist, wird natürlich noch schlimmer, ne? dann die Ausbeutung, also sind dann andere Faktoren im Spiel. Das in vielen kleinen solchen Orten in der Küste von Brasilien ist die Geschichte schon.
Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, kommt mir der Gedanke, also entweder man, da ist das Risiko der Nichtabsicherung oder der ganzen Struktur, die der Westen bietet, einerseits, oder andererseits, man hat diese ganze Rundumversorgung und ist halt sozusagen ein moderner Sklave. Weil ja das die andere Seite ist, wenn man jetzt diesen Ort hernimmt, der hat natürlich sicher jetzt die Chance im westlichen Sinn, da sich anzuschließen, weil es eine wunderschöne Gegend ist und man da sicher touristisch Kohle machen kann. Ne? Mhm. Aber ich denke mal, also selbst diese kleinen Betriebe, die da mittlerweile sind halt betrieben von Italienern oder Argentiniern und dann auch das Personal quasi kommt aus Minas Gerais. Mhm. Und die Bahianer sind ja in Brasilien auch, also die gelten als faul, sagen das über sich selbst. Die haben dann also noch einmal eine untere.
Mhm.
Insofern ist natürlich, wo führt diese Entwicklung hin?
Ich will etwas anderes sagen. So, glaubst du nicht, dass es eine andere Möglichkeit gibt? Ja? Also, dass entweder die Armut in der Naivität, in dieser naiven Form, in diese von uns eventuell sehr romantisierte, einfache, reine Form, ja, wo ich sage, ja, das im ersten Blick schaut es sehr interessant aus, aber ich kann mir vorstellen, dass die Lebensrealität dieser Menschen sehr, sehr hart ist. Und dann die andere Möglichkeit ist eben ein Kapitalismus, Westorientierung und also westliche Orientierung und die Ausbeutung und eben die, dass die Menschen dort entweder keine Arbeit finden, ausgetrieben werden aus der Region oder eben nur die schlecht bezahlten arbeiten. Also warum warum wir immer wieder nur von beiden Möglichkeiten reden. Also vielleicht gibt es dazwischen was anderes. Und das
also ich glaube auf jeden Fall, dass es was anderes geben könnte als Option, aber die Realität schaut global im Moment eher so polar aus. Ne?
Ja, und was bewegt die Menschen in eine oder in die andere Richtung, ist eben die Frage. Ja? Und wo ist der Anfang? Wo ist der Anfang?
Und da setzt für mich die Frage an, lacht man in einfachen Hütten ehrlicher, also jetzt nicht von der Perspektive, die du gesagt hast, dass das als Argument dafür verwendet wird, dass die Ausbeutung schon okay ist, weil die lachen ja eh, sondern eher als Infragestellung der Unterdrückungsmaschinerie, die darauf hinausläuft, immer mehr anzuhäufen.
Ich verstehe deine Frage nicht. Das Lachen als...
Es war eher nicht eine Frage, sondern ein Anknüpfen an deinen Gedanken. Du hast von dem Satz ausgehend, lacht man in einfachen Hütten ehrlicher gesagt, dass das eine gefährliche Sicht ist, dass das benutzt wird von der westlichen Unterdrückungsmaschinerie, zu sagen, die lachen, also geht es denen gut und ist das auch okay. Und ich stelle eher jetzt die andere Seite in Frage, die quasi nicht so lacht. Ne? Macht es Sinn, diese ganze Unterdrückungsmaschinerie zu betreiben?
Und immer schlechter Laune zu sein.
Genau.
Natürlich macht das keinen Sinn. Und das wissen die Leute selber, oder? Sie wissen das, dass es keinen Sinn macht, ja, in dieser Welt so sein.
Ja, es wird immer schlimmer.
Ja, und man ist nicht. Und das Sein, die Frage des Seins ist ja, also es werden alle Art von Subjektivitäten schon abgesprochen. Wir sind nicht, also es ist nichts mehr. Ja. Mhm. Wozu? Und das... Ich habe vorher mit dir dann gesprochen, weil so ganz banal für mich ist, das sind die Erlebnisse in der Straßenbahn, die ich hier in Österreich mache. Und ich glaube, ich kann für immer da leben und es wird mir immer als eine außergewöhnliche Geschichte bleiben. Ja? So wie die Leute schlecht gelaunt sind. So, wenn die Straßenbahn bremst und so, und dass du so an jemand ankommst. Und ich wurde anders sozialisiert, und das ist meine Referenz. Also, was ich gelernt habe, ist, wenn jemand, wie sagt man so, dann entschuldige ich mich sofort. Aber die andere Person hat mich auf den Fuß gestellt und gesagt, Entschuldigung, oder? Und man lacht, man lächelt, und das ist. Es wird so gelöst. Ja. Mhm. Und hier sind die Leute sofort. So dieses. Und das, vielleicht fällt es niemand mehr auf. Und das ist für mich wirklich die Frage des Seins hier. Was bedeutet hier zu sein? Und was bedeutet das im alltäglichen Leben, das Sein hier? Und natürlich ist diese Einstellung gegenüber dem Unvorhergesehen entscheidend. Und da merkt man, bestimmte Basis, also etwas, das Substrakten, die sehr viele Sachen bestimmen, eine sehr verbitterte.
Ich glaube, dass viel Angst ist. Einfach. Sobald der Körperkontakt ist schon Angst da.
Aber nicht nur das. Das auch, also beim Körperkontakt, aber das hat mehr als. Also jetzt war ein Beispiel. Ne? Also jetzt vor ein paar Tagen bin ich in die Straße. Ich musste unbedingt in die Straßenbahn rein, weil ich schon muss mein Kind abholen und ich war schon total verspätet am Hauptplatz eingestiegen und die Straßenbahn war voll, total voll. Und ich bin bei der Tür gestanden und so und die Tür konnte nicht zugehen. Und ich sagte dann zu einer Frau, die ein bisschen so ein paar Schritte weit vorne war, sagte, können Sie nicht zwei Schritte gehen, dann komme ich rein. Ne? Und ich ganz höflich, also können Sie bitte, nein, was denn? Ich sag, Gott, warum? Ja, also dieses, warum? Also die Frage werfe ich ständig an anderen Österreichern. Also warum?
Und hast du eine Antwort gefunden, oder?
Naja, ich will jetzt nicht einfach sagen, ja, die Frau ist Rassist, ja, sie hat gemerkt, ich bin Ausländerin, Migrantin, ja, und hat so reagiert, ich glaube nicht.
Nein, du hast
sie,
ja auch...
Eben, sie hätte auch, ich glaube schon, dass sie auf eine Österreicherin auch ähnlich reagiert, vielleicht nicht so, aber ähnlich hätte sie reagiert. Und sie hätte Platz, sie könnte zwei Schritte machen, ja, aber sie hat geschimpft, über geschimpft wie... Und ich habe gelacht. Ich lache, ich amüsiere mich dann.
Es ist oft bei älteren Leuten.
Na, das war keine alte Frau. Ne? Und das ist beim Älteren, aber das ist nicht nur. Und das ist, also diese Fähigkeit des Lachens ist tatsächlich nicht über den anderen zu lachen, das ist hier schon sehr
populär.
Also wenn man die Witze hört so man, oder die Kabarettisten, also man redet meistens über den anderen. Also dieses, ja. Aber die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, der Humor als Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, ist hier, ich glaube, etwas schwieriger als in Brasilien. Und die Fähigkeit, eben über die tragische Situationen zu lachen, ja, also, und sich lustig zu machen über die alltägliche Tragödie. Ja? Das ist eine Fähigkeit, die, ich glaube, eine rettende Funktion hat. Auf jeden Fall. In Brasilien. Die das ganze Volk rettet. Oder eben verhindert. Keine Ahnung. Muss ein Volk nicht lachen, um Revolutionen machen zu können? Also,
keine Ahnung.
Naja, also wenn man jetzt auf Österreich bezogen, könnte man ja dann schon fast sagen, Lachen wäre eine Revolution, oder?
Lachen wäre hier eine Revolution, auf jeden Fall.
ich möchte jetzt mit einer Musik einschalten, das ist ja sehr schlimm für uns. Das steigen wir schlecht aus, aber das finde ich sehr schön. Ja, wir sind wieder zurück, live aus dem Radio Frohstudio, Astrid Estlinger und Rubia Salgado.
Ja, Rubia, du hast jetzt in der Rauchpause gesagt, du möchtest da gern noch zum Lachen, was?
Ja, das war ein Bedürfnis eigentlich, weil ich gemerkt habe, das fallen wir sehr leicht zu Verallgemeinungen. Ne? Sagen, ja, dort lacht man, da lacht man nicht und das ist natürlich nicht so. Also die Sachen sind nicht so schwarz-weiß und natürlich gibt es in Brasilien verschiedene Welten, so wie hier auch verschiedene Welten gibt. Ne?
Sehr verschiedene sogar.
Eben. Und das muss ich natürlich auch so betonen. Also ich rede von Züge, die
Tendenzen.
Die zu beobachten sind und rede jetzt wirklich als eine sehr subjektiven Perspektive, so meine Erlebnisse in diesem Land und meine subjektive Erinnerungen an Brasilien. Ja. Natürlich ärgere ich mich in Brasilien immer, wenn ich jetzt dorthin war, so auf Urlaub und so. So meine ganze Ärger mit Menschen, die nicht lachen können. Ja, auch so wie
also
ich mich hier
ärgere. Also du ärgerst dich auch in Brasilien über
auf
Menschen, die
Fall,
nicht lachen
auf
können.
Auf jeden Fall. Ja. Nicht nur da. Und da gibt es auch, kenne ich, inzwischen habe ich schon einige Freunde, Freundinnen hier, die auch lachen können.
Und du hast, wir haben da draußen gesprochen über Saudade und über die Texte der Samba-Musik. Willst du das den Hörern auch noch erzählen?
Ja, da war eben von der Gabi, eben, wir haben über Sprache gesprochen, Portugiesisch und Deutsch und so, und hat Gabi eben gemeint, ja, Saudades, ein wunderschönes Wort, und es gibt schwer, also es ist schwer, eine Entsprechung auf Deutsch zu finden. Im Wörterbuch findet man Sehnsucht, ne? Und ich habe dann betont, ja, aber ein Wort lebt vom Gebrauch. Ja. Und der Gebrauch von Wort Saudade ist viel intensiver und breiter und tiefer sogar als der Gebrauch, also wie das Wort Sehnsucht hier benutzt wird. In welchem Kontext, in welchen Situationen wird dieses Wort benutzt? Das ist ein relativ enger Kontext. Und Saudade ist in Brasilien, ich glaube, also jede. Ich merke hier, wie man hier das Wort kennt. Ne?
Ja.
Leute, die Portugiesisch nicht können, wissen das. Das ist ein Wort, das überall anwesend ist. Wenn Brasilianerinnen unterwegs zusammen sind, ist egal wo, ne? In Brasilien, in Barra Grande, ist ein Wort, das ständig kommt und sehr anwesend ist. Und ich habe dann gemeint, ja, vielleicht hat es mit unserer Melancholie damit zu tun. Und wiederum will ich auch nicht verallgemeinen, aber das ist in der Geschichte zuerst die Melancholie, die Nostalgie der afrikanischen, also Menschen aus Afrika, die nach Brasilien als Sklaven gebracht worden sind. Und diese Saudade, diese Sehnsucht, diese Nostalgie uns mitgegeben haben und auch was in Portugal zu sehen ist. Also die Portugiesen sind, wenn wir die Literatur beobachten und die Musik, es sind sehr klare Tendenzen, sehr klare Züge da, also nostalgische, melancholische Züge. Und das haben wir alles in einem Samba verpackt. In Sambas und in dieser fantastische Repertoire an Rhythmen. Ja. Und überall ist die Melancholie zu spüren. Und auch wenn diese Rhythmen, auch der Samba hier in Europa als Freude und fröhlich rezipiert wird, wenn man sich wirklich mit der Musik beschäftigt und besonders mit den Texten beschäftigt, findet man ständig die Melancholie und die Traurigkeit. Ne? Was nicht im Gegensatz zum Lachen steht.
Mhm.
Das ist das, also diese steht nicht im Gegensatz zu Freude.
Nein, im Gegensatz zu Freude steht eher der Frust.
Ja. 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 Und natürlich auch, wenn wir so die Entwicklung der Musik sehen, so was die Rappers machen in Brasilien und die Leute, die Funk machen, ich weiß nicht, ob die...
Wir haben da heute einige Teile gespielt.
Schon?
Ja. Aus dem Rio Baile Funk Sampler.
Genau. Und da spürt man auch eine sehr aggressive und auch sehr wütende Stimmung, ja, die mit Frust und also Frust, Wut, Aggression.
Mhm. Genau. Das habe ich also empfunden. Ich habe da gar nichts Brasilianisches wirklich drinnen gesehen, sondern eher Aggression.
Mhm. Und da ist wieder die Anthropophagie. Ich war jetzt, haben wir noch Zeit, dass ich etwas erzähle?
Natürlich,
ja.
Natürlich.
Ich war im Oktober in Stuttgart, da gab es ein Seminar, also eigentlich ein großes Programm vom Künstlerhaus in Stuttgart. Und sie haben sich das Thema Anthropophagie im brasilianischen Kontext, also Kunstkontext.
Also Anthropophagie ist ein brasilianisches Konstrukt,
ja,
oder
ja,
wie
ja,
soll ich das jetzt nennen?
Ja. Es war,
und eine brasilianische Philosophie?
Eine Kunstbewegung, würde ich sagen, seine Bewegung. Aber eigentlich im Modernismus ist das so explizit und auch so benannt worden. also 1920, 22, 23, das war diese ist egal, also in, die Woche des Modernismus und so. Aber es gibt da Studien und so, die diese Tendenz der Anthropophagie in Kunst, insbesondere in der Literatur, schon während der Kolonialzeit identifizieren, so schon im 16. Jahrhundert. Mhm. Also Menschen, die in Brasilien gelebt haben und auf Portugiesisch geschrieben haben und diese anthropophagischen Praxis sozusagen gehabt haben gegenüber den Kulturen aus Europa.
Ja.
Und so. Und das zieht sich, das ist etwas, das ist eine Linie, die viele Jahrzehnten, also so Jahrhunderte in der brasilianischen Kunst, Literatur und so weiter, sich durchzieht. Und sie haben eben jetzt in Stuttgart, das war ein interessantes Programm, Ausstellungen, Diskussionen, Seminare und so weiter, Performance, Konzerte, Musik veranstaltet und mich eingeladen über Anthropophagie aus der Perspektive der Migrantinnen, so eine Brasilianerin hier, Migrantin und so. Und die haben eben eine Sängerin eingeladen aus Rio von einem Funk, ach dieser Funk-Group, und dazu aufzutreten. Und die Begründung war, also die Idee war eben, dass diese Funkmusik zur Zeit in Rio wiederum eine anthropophagische Haltung hat, die eben bestimmte nordamerikanische Musik Prägungen, ja, so frisst und ja, das verdaut und wieder was anderes herausgibt. Ne. Da bin ich etwas vorsichtig, also, weil die Anthropophagie ist auch ein politisches Projekt, das nicht nur ästhetisch, nicht nur die ästhetische Verarbeitung, nicht nur die Verarbeitung der Formen, aber auch Verarbeitung vom Inhalt mit einbezieht. Und beim Funk sehe ich eine sehr starke, ich beschäftige mich oft, also ich kaufe mir diese CDs und höre und sowas, bin nicht dort, aber ich versuche das zu hören. Sie reproduzieren eigentlich einen Diskurs der Mehrheit, also der unterdrückenden Mehrheit, obwohl sie das übersetzen in ihre Sprache.
Ja.
Aber der Diskurs wird sehr stark reproduziert. Was die Rappers machen, ist manchmal etwas deutlicher. Aber nicht nur. Es gibt auch sehr viele Reproduktionen, sehr viele frauenfeindliche
Texte
und so. Also das ist, ja. Und daher bin ich vorsichtig, um das als wirklich als anthropophagisch.
Das heißt, wir wissen da heute gar nicht, ob wir jetzt frauenfeindliche Texte gespielt haben, weil wir es ja nicht verstanden haben. Schrecklich.
Ja. Kannst du mir einmal zeigen und so.
Okay.
Aber anderen auch, nicht nur mich vertrauen.
Gut.
Gut, vielleicht noch eine Abschlussfrage. Saudade hast du? Saudade? Also hast du persönlich Saudade?
Ob ich Saudade habe? Ich habe oft Saudade. Wonach ist dann schwer zu sagen. Aber ich habe oft. Aber ich weiß nicht, ob das. Ich denke oft viel mehr an diese Idee von Mangel. Ne? Also, und dann denke ich an Lacan und so, dieses, der Mangel. Und wo eben, und dann kann ich nicht definieren, wonach. Aber ich habe sehr viele, ich habe sehr viel Saudade. Ich bin durchdrungen von Saudade.
Ein Weltschmerz. Ein Weltschmerz.
Ja.
So auf die Tür.
Mhm.
Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ich möchte mich bei Rubia Salgado herzlichst bedanken. Das war ein wunderbares, aufschlussreiches Gespräch für uns. Also ganz toll, muss ich sagen. Danke. Astrid, dir kann man nur wünschen, dass du eine tolle Reise hast.
Danke.
In der Sendung sollte es jetzt weitergehen mit All is Nostalgia, schon mit Frank Zappa. Die wird heute leider entfallen aus Zeitgründen. Außerdem bin ich immer nur ein bisschen krank. Das heißt, die nächste Sendung wird am 3. Jänner 2005 stattfinden, immer in den ungeraden Wochen zur selben Zeit. Das dieselbe Station. Und damit sage ich gute Nacht.